Nele Wessel auf den 800 Metern gesehen, eine kürzere Distanz, Maite Kolbeck dafür auf den 1500 Metern und Alisa Schmidt gerade in ihrem Umstieg über die 800 Meter. Also irgendwie mal alles durcheinander gemischt, fand ich aber sehr erfrischend.
Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Leichtathletik-Podcast. Am vergangenen Wochenende haben die diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik stattgefunden. Und deshalb haben sich Lynn Klein und ich mal wieder zusammengeschaltet und über die Highlights aus Dortmund gesprochen.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Lynn.
Hallo, Benni.
Ja, es freut mich, dass du heute wieder im Podcast an meiner Seite bist. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, da hatten wir ja schon eine gemeinsame Zusammenfassung geplant zu einem Wettkampfwochenende. Und da musstest du aber kurzfristig absagen, weil es dich komplett umgehauen hat. Also momentan geht ja wirklich die gefühlt härteste Grippewelle seit Jahren durch Deutschland. Und da musstest du tatsächlich auch mal sagen, es tut mir leid, heute geht dann doch nichts. Aber deswegen an der Stelle, wie geht's dir heute? Hast du dich halbwegs erholt?
Ja, ich bin auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen. Wir haben es ja auch schon bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften gesehen, die ausgetragen worden sind, wo dann auch teilweise nur 50% der gemeldeten Athletinnen und Athleten überhaupt an den Start gegangen sind. Und ja, wie du schon angesprochen hast, mich hat es dann auch komplett umgehauen. Vor allem in der Woche der deutschen Jugendhallenmeisterschaften, wo ich mich ja dann sehr gut vorbereiten wollte. Das heißt, ich habe mich wirklich mit Mühe und Not durch diese Vorbereitung gequält, obwohl ich mich viel lieber ins Bett gelegt hätte. Und auch das Kommentieren hat dann einfach nicht so viel Freude gemacht, wie es mir normalerweise bereitet. Also es war wirklich einfach nur irgendwie durchkommen, hoffen, dass die Stimme hält, hat sie dann letztendlich. Aber es war wirklich mit Mühe und Not und jetzt bin ich froh, dass es langsam wieder bergauf geht. Typisch Leistungssportlerin habe ich natürlich viel zu früh wieder mit dem Training angefangen, obwohl ich mich vielleicht hätte ein bisschen länger ausruhen sollen. Aber nun gut, also mittlerweile ist es fast erledigt, würde ich sagen.
Mit was bist du durch das Kommentatoren-Wochenende gekommen? Salbeitee, Lutschbonbons?
Mir wurde tatsächlich von der Deutschen Leichtathletik-Jugend ab und zu mal Tee gebracht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ansonsten sehr viele Bonbons, 4 Liter Wasser pro Stream und dann ging es irgendwie.
Wow. Ja, das ist, weil an sich das Moderieren über so einen langen Tag ist ja schon kräftezehrend und geht auf die Stimme. Und wenn man dann noch erkältet ist oder auch quasi fast noch eine Grippe hat, dann ist es ja nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, ich weiß jetzt letztendlich gar nicht, was es war, aber ich wünsche es niemandem. Relativ wenig. Ich versuche mich zurückzukämpfen. Ja, meine Einsätze in der Hallensaison sind jetzt abgehakt. Ich war ja beim Karlsruher Indoor-Meeting und durfte da ein paar Interviews führen in der Mixzone. Das war sehr, sehr spannend, weil ich ja normalerweise im Livestream oder auch als Moderatorin dann im Stadion oder in der Halle gar nicht so nah dran bin an den Athletinnen und Athleten und dann tatsächlich mal das persönliche Gespräch aufzusuchen, so ein paar Fragen zu stellen und das direkt abzutippen, dass das direkt live ist. Das war einfach mal eine neue Erfahrung. Für mich hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann natürlich die deutschen Jugendhallenmeisterschaften, da sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. Ja, das war einfach wieder schön, da zurück in meine alte Heimat zu kommen.
Du hast es angesprochen, die deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Du warst vor Ort an allen Tagen. Also deine, ich würde mal sagen, so drei Highlights von diesem Wochenende, weil da ist ja auch wirklich extrem viel passiert, super starke Leistungen, dass du uns da vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen könntest.
Boah, es war gar nicht so einfach, weil also Helmut Könighalle war natürlich wieder der Austragungsort, jetzt zum dritten Mal in Folge schon und ich durfte zum dritten Mal in Folge auch wieder dabei sein. Insgesamt 12 Einzeldisziplinen, meine ich, mit der 4x200-Meter-Staffel dann noch oben drauf und es ist gar nicht so einfach, sich dazu entscheiden. Die ersten zwei Medaillensätze wurden tatsächlich schon am Vortag vergeben. Ich glaube, da würde ich direkt einsteigen, vor allem das Kugelstoßen, weil das eben ausgelagert war, diesmal auf den Freitagabend. Normalerweise ja integriert bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften, so auch letztes Jahr in Halle Saale. Und jetzt dieses Mal eben unterm Hallendach, das war für mich schon ganz cool, weil ich da eben einen Tag vorher dann schon anreisen durfte und das Kugelstoßen kommentieren durfte. Da gab es vor allem Gold für Maximilian Neukirchen in der männlichen Jugend U20 mit neuer persönlicher Bestleistung, also 17,79. Weiter hat er noch nie gestoßen, auch nicht Outdoor. Das finde ich immer ganz besonders. Und Emily Scherf dann als deutsche Jugendhallenmeisterin in der weiblichen Jugend U20. Sie war die einzige 15-Meter-Stoßerin in der gesamten Konkurrenz mit 15,66. Ist ja als U18-EM-Fünfte angereist und konnte da ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Das war mein Punkt Nummer 1. Dann würde ich sagen, ja, allen voran eigentlich die Leistung des Tages. Johanna Martin, 400 ja. Meter Vorlauf zum U20-Europarekord gelaufen, 52,22 und da wirklich vom Start weg die Flucht nach vorn gesucht. Und also da ist niemand hinterhergekommen. Da klaffte direkt so eine riesige Lücke und man hat gesehen, das wird hier ganz besonders schnell. Das ist ein ganz besonderer Vorlauf. Ja, das 400 Meter Finale hat sie dann nicht bestritten, hat dafür auch reichlich irgendwie Kritik geerntet in den diversen Leichtathletikforen. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ist ja klar, natürlich möchte auch die irgendwie ihre Kräfte schonen, hat jetzt eine wahnsinnige Zeit hingelegt. Was soll da noch kommen? Und natürlich schont die sich dann halt für deutsche Hallenmeisterschaften, die jetzt am Wochenende anstanden und hat dann eben nur noch die 60 Meter und die 200 Meter angetreten. Finde ich eine nachvollziehbare Entscheidung. Vor allem mit diesem Ergebnis 52-22. Ne? Eine so junge U20-Athletin. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und für mich persönlich das krönende Highlight dieses Meisterschaftswochenendes. Auf jeden Fall die 4x200 Meter Staffeln. Ich hatte das tatsächlich im Stream vorher schon angekündigt, dass so Staffeln ja immer so ein gewisses Überraschungspotenzial auch bergen. Und genauso kam es dann auch wirklich. Das Quartett der LG Olympia Dortmund, also das heimische Quartett, lag in ihrem Zeitlauf eigentlich sehr aussichtsreich, hat dann aber beim letzten Staffelwechsel das Holz tatsächlich verloren, wurde disqualifiziert, also kam auch nicht mehr ins Ziel. Und die Staffel des SCC Berlin hatte ich zu diesem Zeitpunkt dann schon als deutschen Jugendhallenmeister ausgerufen. Die 4x200 Meter Staffeln der weiblichen Jugend U20 kamen danach, die waren im vollen Gange. Und ja, dann tauchte auf einmal im Ergebnismonitor auf, dass es noch einen Ersatzlauf geben wird. Also ein Lauf wird irgendwie nachgeholt. Ich war erstmal so total verwirrt, warum, was ist jetzt passiert. Ich habe das auch nicht so wirklich mitbekommen, worum es da jetzt ging, musste mich erstmal wirklich informieren bei den Kollegen von Seltec. Die saßen Gott sei Dank links neben mir in der Sprecherkabine und dann hieß es ja, die LG Olympia Dortmund hat anscheinend Protest eingelegt mit Erfolg und durfte dann diesen Ersatzlauf nochmal antreten und wirklich alleine gegen sich selbst laufen. Das ist ja die größte Aufgabe, die man irgendwie gestellt bekommen kann und hat diese Aufgabe aber wirklich mit Bravo gelöst. 1:29.80 waren es dann letztendlich und dann wurden erst weitere Disqualifikationen bekannt, zum Beispiel vom SCC Berlin, die ja eigentlich, dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, deutscher Jugendhallenmeister sind. Die wurden aber noch disqualifiziert, weil ein Läufer anscheinend nicht korrekt in seiner Einzelbahn geblieben ist. Und ja, dann war irgendwie das komplette Podest nochmal durcheinander gewürfelt worden. Letztendlich Gold für Eintracht Frankfurt, was natürlich schön ist aus unserer Sicht. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Silber dahinter an die Staffel von der LG Olympia Dortmund und Bronze ging an den LAC Erdgas Chemnitz. Aber das war wirklich an Spannung nicht zu überbieten.
Und ich finde, das ist auch das Reizvolle an Staffeln. Also du hast es angesprochen, da wird dann immer nochmal genau geschaut. Hat alles gepasst mit den Wechseln, gerade auch in der Halle ist jemand auf die Linie getreten. Da ist es, finde ich, durch die engen Kurven manchmal noch schwieriger, in seiner Bahn zu bleiben. Oder es kann noch schneller passieren, dass man mal auf die Linie tritt oder da drüber. Und da wird dann so ein Feld einfach nochmal komplett durchgemischt. Und ja, dann so ein Lauf alleine nochmal so durchzuziehen, ist auch seine Herausforderung, wie du beschrieben hast. Und aber so aus Zuschauersicht oder dann natürlich auch aus Athletensicht, wenn es dann erfolgreich ist, gibt es fast nichts Schöneres für Kurzsprinterinnen und Kurzsprinter.
Genau. Die deutschen Jugendhallenmeisterschaften waren ja dann mehr oder weniger so Generalprobe für die deutschen Hallenmeisterschaften der aktiven Klasse jetzt an diesem Wochenende. Die sind, glaube ich, noch am Laufen tatsächlich. Wir nehmen jetzt so relativ am Ende auf und ja, auch da ging es wieder richtig gut weiter. Hast du die DM verfolgt, Benni?
Habe ich im Livestream. Ich hatte ursprünglich geplant, auch nach Dortmund zu kommen, aber mit Familie ist das dann manchmal doch alles nicht so einfach, wie es ursprünglich geplant ist. Und wir hatten ja das Glück oder haben ja seit einem Jahr das Glück, dass im Livestream im Prinzip alles über den ganzen Tag gezeigt wird und man so eigentlich nichts verpassen kann. Mir sind allerdings doch so ein, zwei Sachen aufgefallen jetzt im Stream, was so den Schnitt angegangen ist. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging. Also das hat in diesem Jahr teilweise leider nicht ganz so gepasst.
Nee, also es waren bei mir nicht nur ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, sondern schon deutlich mehr. Ich habe mich wirklich furchtbar aufgeregt über diesen Livestream und da wundert es mich dann irgendwie auch nicht mehr, dass wir keine Sendezeit-TV bekommen, weil ich hätte es nicht gerne Fernsehen mehr angeguckt. Da haben irgendwie so Regie, Kamera und Graphic Operator nicht so wirklich gut harmoniert. Ich will nicht sagen versagen, aber irgendwie schon. Also wie kann es sein, dass man einen 60-Meter-Start verpasst? Die 60 Meter sind so kurz, da ist das halbe Rennen dann irgendwie gelaufen, wenn man da nicht rechtzeitig rüberschaltet einfach. Immer wieder gab es falsche Einblendungen oder Einblendungen fehlten. Generell, die Kameras haben immer wieder gesucht nach den Protagonisten und Protagonistinnen, vor allem jetzt auf der Rundbahn und dann geguckt, wo ist jetzt überhaupt die Läuferin? Dann wurde da geschwenkt, ganz wild hin und her und es war nie wirklich das im Bild, was man hätte sehen müssen zu dem Zeitpunkt. Vor allem sind da Läuferinnen und Läufer immer wieder rausgelaufen aus dem Bild und dann stand man da und ja, also man sieht irgendwie nichts, ne? Das ist total unglücklich in diesem Fall gewesen und da wurde nie rechtzeitig geschnitten und keine Ahnung, als würde das eine Person machen, die halt mit der Leichtathletik sonst nie was am Hut hat und genauso sah es dann auch irgendwie aus, nicht so wirklich hochqualitativ. Vor allem, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, bestimmt auch schon gestern, die Vorstellung der Athletinnen und Athleten geschah irgendwie immer so aus Hüfthöhe raus, also wirklich so aus Perspektive von unten nach oben, total ungünstig, also fände ich auch total unangenehm, ehrlich gesagt, als Athletin, die da auf der Bahn steht, wenn dann so eine Kamera auf, also Untergürtellinie quasi ist und dann da hochschießt, keine Ahnung, also da war die deutsche Jugendhallenmeisterschaft letztes Wochenende in Dortmund, finde ich, deutlich besser, obwohl wir ja alle keine Profis sind, die da diesen Livestream organisiert haben, aber wir haben uns einfach nicht so viele und vor allem nicht so schwere Fehler erlaubt und tat mir dann auch wirklich leid für die Profis, die da jetzt heute auf der Bahn standen, weil das wird einfach deren Leistung nicht gerecht. Da waren jetzt wirklich Top-Leistungen dabei und nee, das wird dem nicht gerecht. Das erinnert eher an so eine Landesmeisterschaft.
war ich wohl doch noch ein bisschen zu diplomatisch in meiner Beschreibung, was das Ganze anging. Aber das ist tatsächlich ein Punkt und auch ein Punkt, der sich, glaube ich, um die Leichtathletik attraktiver zu machen, auch noch verändern, verbessern muss. Da habe ich aber insgesamt das Gefühl, dass sich gerade jetzt so in 2025 wirklich viel tut. Also wenn man in die USA schaut, Grand Slam Track, die neue Liga von Michael Johnson, die da ins Leben gerufen wird, aber auch jetzt beim E-Staff in Düsseldorf das erste Mal die Absprungzone, die da getestet wurde im Rahmen eines Wettkampfs. Also es wird sehr, sehr viel versucht, um das Ganze auch wieder attraktiver zu machen. Und die gleiche Kerbe schlägt auch das neue Vereinskonzept von Germany Athletics. Da habe ich vor einiger Zeit oder vor einigen Tagen ein Interview aufgenommen mit Klaus Detloff, dem Gründer dieser Vereinskette, und der plante auch einiges. Da wird die Podcast-Folge oder es werden mehrere Folgen in den nächsten Wochen online gehen, und da ist tatsächlich viel Potenzial, um die Leichtathletik insgesamt nochmal so ein Stück weit nach vorne zu bringen. Konntest du es in Düsseldorf so ein Stück weit verfolgen mit der Absprungzone? Das war ja auch ein Thema, ein Aufregerthema in 2024, und jetzt konnte man es das erste Mal im Live-Betrieb ja auch schauen.
Ja, also ich glaube, ich habe zumindest eine Zusammenfassung gesehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Vor allem habe ich aber die Diskussion so mitbekommen im DLV-Team. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen. Was wäre denn so deine Meinung dazu? Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Ich bin ja kein Weitspringer. Ich habe dann auch die ein oder andere Weitspringerin gefragt, die daran teilgenommen hat, wie sie es fand, und auch Leute, die Zuschauer, die vor Ort waren. Da ging es tatsächlich bei den Weitspringern, mit denen ich gesprochen habe, war eher so dieses Thema auf einem Podest laufen. Das finde ich ungewohnt. Die Absprungzone an sich war jetzt gar nicht so ungewohnt. Man wusste halt nur nicht so schnell, war das jetzt ein guter Sprung oder nicht. Also es dauerte halt einfach länger, bis man ein klares Ergebnis hatte. So ging es auch den Zuschauern und Zuschauern, mit denen ich gesprochen habe. Aber dass jetzt da irgendjemand gesagt hat, oh Mann, das geht überhaupt nicht, habe ich jetzt von niemandem gehört. Aber klar, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es getestet wird. Also dass man sollte immer offen für neue Sachen sein. Und wenn man am Ende des Tages zu dem Ergebnis kommt, hey, es war vielleicht doch nichts, dann ist es auch ein Ergebnis. Aber ich bin immer ein Freund davon, die Sachen einfach zumindest mal auszuprobieren. Aber wie siehst du das?
Ich finde es auch auf jeden Fall schön, diesen Status quo einfach mal zu hinterfragen und sich auch neue Dinge für die Leichtathletik zu überlegen, um es vielleicht auch so ein bisschen interessanter zu machen, unterhaltsamer für die mediale Berichterstattung. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mich da irgendwie kaum entscheiden. Man hatte sich ja erhofft auf jeden Fall, dass es weniger Fehlversuche dadurch gibt. Da hat jetzt eben dieser erste Test gezeigt, nee, das ist tatsächlich gar nicht so. Also auch mit so einer größeren Absprungzone gibt es noch reichlich Fehlversuche. Das lässt sich dadurch eben nicht komplett vermeiden. Ich weiß nicht, das Verletzungsrisiko wurde jetzt auch bei den deutschen Hallenmeisterschaften nochmal angesprochen. Wenn das Brett eben ja umso größer ist, dann besteht auch einfach die Gefahr, dass man da komplett einmal drüber rutscht, und das erhöht wieder das Verletzungsrisiko. Und ich finde es vor allem auch schwierig, das ist so ein bisschen, ich fand den Vergleich sehr, sehr passend aus dem DLV-Medienteam. Es ist ein bisschen so, als würde man beim Stabhochsprung einfach nur die höchste Höhe messen, aber die Lattenüberquerung wäre quasi obsolet. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr passend, weil gerade dieses Brett zu treffen ist ja so ein wichtiger Aspekt auch des Weitsprungs. Das gehört ja definitiv dazu, dass man auch das beherrscht. Es geht ja nicht nur darum, weit zu springen, sondern auch das Brett zu treffen. Und deshalb, das ist so das Argument, was für mich persönlich überzeugt. Deshalb bin ich kein großer Fan davon, aber ich finde es wahnsinnig gut, dass es mal ausprobiert worden ist, und ich bin auch einfach sehr offen und gespannt, ob sich das durchsetzt.
Ja, ich bin auch gespannt. Und wie gesagt, wenn man zu dem Ergebnis kommt, hey, es war mal ein Versuch, aber wir legen es jetzt wieder ad acta, dann ist das auch fein. Aber man hat zumindest sich mal in neue Regionen gewagt und trotz Kritik einfach mal was durchgezogen. Und von daher, ob das jetzt bleibt oder nicht, ist dann, glaube ich, erstmal zweitrangig. Und jetzt würde ich aber vorschlagen, schauen wir mal von den deutschen Jugendhallenmeisterschaften und dem E-Staff auf den ersten Tag der deutschen Hallenmeisterschaften. Es ging ja bereits am Freitagabend los, gleich mit einem richtigen Kracher, und zwar dem Kugelstoßen der Frauen. Was war da denn los?
Ja, vor allem Yemisi Ogunleye war los. Direkt im ersten Versuch auf 20 Meter und 27 gestoßen. Das ist natürlich persönliche Bestleistung. Das ist weiter, als sie jemals gestoßen hat. Auch weiter als bei ihrem Olympiasieg in Paris bei den Olympischen Spielen. Also, weiß ich, direkt ein sehr explosiver Auftakt in diese Meisterschaft.
Ja, und das, direkt auch mit so einem Versuch einzusteigen, das finde ich auch immer beeindruckend. Weil oft ist es so, man muss erstmal so in den Wettkampf reinkommen und dann vielleicht nochmal im letzten, vorletzten Versuch wird so ein Ding rausgehauen. Aber sie ist da wirklich mit den 20-27 in den Wettkampf eingestiegen. der Titel war damit selbstverständlich hier nicht mehr zu nehmen. Auf Platz 2 mit auch sehr, sehr starken 19,10 Meter kam Katharina Maisch und die Bronzemedaille holte an diesem Abend Alina Kenzel. Sie wurde Dritte mit 18,36 Meter. Und Yamisi sagte danach auch, dass sie mega glücklich und dankbar ist und dass sie das heute überhaupt abrufen konnte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, erst im Rahmen der Hallen-EM wieder 20-Meter-Stöße anzubieten. Also sie wollte sich da selbst auch gar nicht so einen großen Druck machen oder vielleicht auch erst im Rahmen der Hallen-WM. Und dass es dann jetzt gleich im ersten Versuch geklappt hat bei ihr, das hat sie natürlich auch mega glücklich gemacht.
Vor allem war auch wieder ihr Gospelchor, glaube ich, mit dabei. Man hat die ab und zu so eingeblendet gesehen. Das war auch total schön, dass sie da nochmal Support bekommen hat von denen. Und ich glaube, die werden sich auch gefreut haben über diesen stimmungsvollen Auftakt, weil es gab ja zum ersten Mal im Rahmen von deutschen Meisterschaften so eine Lichtshow in der Helmut-Körnig-Halle. Hast du das gesehen?
Ja, ja. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also das könnte gerne häufiger sowas kommen.
Finde ich auch. Also ich dachte mir, wo ich mich gerade so über den Livestream ausgelassen habe, kann ich das auch nochmal positiv erwähnen, dass ich das total schön finde, dass wir es jetzt auch bei Meisterschaften immer wieder häufiger sehen und eben nicht nur bei den Meetings.
Dann am Freitagabend waren aber nicht nur die Kugelstoßerinnen am Start, sondern auch die Männer über die 3000 Meter. Was war denn da am Ende des Tages auf den Ergebnislisten zu sehen?
Da habe ich sowieso schon mit Spannung so ein bisschen drauf geguckt, weil wir ja 4 Normerfüller haben für die Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn, aber logischerweise nur 3 Einzelstarter überhaupt mitgenommen werden. Ich gucke mal, ob ich sie zusammenkriege. Max Torwitt hat natürlich die Norm, Florian Brem hat die Norm, Sam Parsons und auch Mo Abdelahi. Mit letzterem hatte ich ja schon beim Indoor-Meeting in Karlsruhe gesprochen und da hatte er mir schon so ein bisschen verraten am Mikrofon, dass das möglicherweise gar nicht für ihn in Frage kommt, also dass er gar nicht an den Start gehen wird bei den deutschen Hallenmeisterschaften und dementsprechend auch an den Start bei den Hallen-Europameisterschaften ja quasi für sich ausschließt. Der ist dann stattdessen in den USA gelaufen, deutschen Rekord mal eben über 5000 Meter, vorbehaltlich dieser Ratifizierung, aber der hat sich dann also gegen diese deutschen Hallenmeisterschaften entschieden. Und deshalb wurde es quasi dieser Dreikampf zwischen Torwitt, Brem und Parsons. Letztendlich Fotofinish für Maximilian Torwitt, der hat das Ding für sich entschieden. Ich finde auch sehr, ja, mit einer richtigen Machtdemonstration, weil da wirklich am Ende einfach keiner mehr mitkam und er vor allem sehr viel von vorne weg auch gelaufen ist. Also wahrscheinlich, um diesen freien Schritt laufen zu können, um gute Sicht zu haben und da irgendwie nicht in Rangeleien zu rutschen. Aber hat er aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Also er, deutscher Hallenmeister, endlich mal wieder wahrscheinlich aus seiner Sicht, nachdem die letzten 3 Titel ja an Florian Brem gegangen sind. Aber ich glaube, da hatte er noch eine Rechnung offen und wollte zeigen, dass auch er sehr, sehr gut sprinten kann hinten raus.
War auch dann für mich so ein bisschen Zweikampf von 2 Podcastern, könnte man sagen, oder beziehungsweise Podcast- und YouTube-Kanälen. Max ja mit dem Auslaufen-Podcast am Start, wo wir auch das ein oder andere Mal Thema sind. Und dann auch der Running Gags YouTube-Kanal, auch mit einem Podcast am Start, aber Running Gags dann auch immer noch mit sehr, sehr starken Trainingsvideos, Trainingsvlogs. Und das hat es für mich dann auch nochmal aus Zuschauersicht, aus diesem anderen Blickwinkel spannend gemacht. Also man hat durch diese Formate natürlich auch immer nochmal einen anderen Bezug zu den Athleten, als wenn man die Sportlerinnen und Sportler jetzt, ich sag mal, nur in dem eigentlichen sportlichen Kontext sieht und vielleicht nichts von ihnen hört oder sieht. Und von daher finde ich, ist auch das so ein bisschen, kann man glaube ich auch crossmedial super dann verarbeiten im Nachhinein oder auch davor. Fand ich es auch aus diesem Blickwinkel nochmal super spannend.
Am Freitag, ich glaube, das ist was der Leichtathletik auch, was der Leichtathletik auch sehr gut tut, einfach, dass es sehr viel mediale Berichterstattung gibt, vor allem mit Podcasts, mit YouTube-Kanälen und so weiter. Das ist auf jeden Fall was, wovon wir alle profitieren.
Je mehr, desto besser. Also das an dieser Stelle. Am Freitagabend gab es natürlich auch noch weitere Wettkämpfe, unter anderem auch die 3000 Meter der Frauen. Ich würde aber vorschlagen, wir schauen mal weiter auf den Samstag und zwar auf die 60 Meter Finals. Und da würde ich vorschlagen, steigen wir ein mit den 60 Meter Finalläufen oder Finallauf der Frauen.
Da hat sich tatsächlich Alexandra Burkhardt durchgesetzt mit Hallen-EM-Norm. Die fehlt ja, glaube ich, allen deutschen Sprinterinnen noch. Aber sie lief dann auf jeden Fall zu Gold, relativ ungefährdet sogar. Es war sogar mit bloßem Auge sehr deutlich zu erkennen. 7,13 Sekunden für sie. Ach so, und auch Hallen-WM-Norm. Stimmt, das ist ja dann schon nochmal deutlich schneller gewesen als das, was sie bisher unterm Hallendach angeboten hat. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt.
Ja, und zu Alex Burkhardt, in den letzten Meinathlet-Folgen ging es immer mal wieder um das Thema Rock'n'Roll. Also das ist ein Beschleunigungskonzept im Kurzsprint. Da, ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber es ist von Dr. Tobias Alt entwickelt, recht bekannten deutschen Biomechaniker, das ein komplett neuer Ansatz ist für alle Kurzsprinterinnen und Kurzsprinter. Und Jochen Gippert, vor einigen Wochen ist er 6,87 gesprintet, hat nach 19 Jahren seine persönliche Bestleistung eingestellt mit weit über 40 Jahren. Dann Yannick Wolf, einer der schnellsten deutschen Sprinter, trainiert mittlerweile auch immer mehr nach diesem Konzept. Und auch Alex Burkhardt ist ja eigentlich in der Schweiz bei Patrick Seile in der Trainingsgruppe, kommt aber einmal im Monat auch nach Dortmund, um dort mit Tobi Alt zu trainieren, um eben auch sich dieses Konzept anzueignen. Und ich habe das auch im Winter immer so ein Stück weit verfolgt und es lief wohl auch im Training schon sehr, sehr gut, aber es ist sowas dann im Wettkampf, so eine Technikumstellung im Wettkampf umzusetzen, ist immer nochmal was ganz anderes. So in so einer Hochstresssituation, gerade auch so einem Finale, und da hat man bei ihr gesehen, es hat wirklich super funktioniert und es freut mich wirklich auch sehr für sie, dass das da so geklappt hat, weil das ist auch so eine Umstellung, bringt auch immer ein großes Risiko mit sich. Klappt das jetzt, klappt das nicht? Und wenn man dann mit so einem Titel und den beiden Normen auch noch belohnt wird für diesen Risikoeinsatz, ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Deswegen auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber die Zweit- und Drittplatzierten wollen wir natürlich auch nicht verschweigen. Denn nach 7,21 Sekunden kam Lisa Meyer ins Ziel, dicht gefolgt eine Hundertstel Sekunde dahinter Sophia Jung mit 7,22 Sekunden, auch sehr schnell unterwegs. Bevor wir aber zu den Männern kommen, eine Kuriosität noch zu den 60 Metern aus dieser Hallensaison. Und zwar in den USA gab es vor auch ein, zwei Wochen Highschool-Meisterschaften, College- und Highschool-Meisterschaften. Und dort ist eine 13-Jährige, eine Achtklässlerin angetreten in einem 60-Meter-Lauf und hat dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt in der Klasse der 13-Jährigen. Und sie kam nach 7,17 Sekunden ins Ziel. Also sie wäre hier bei den deutschen Meisterschaften als Achtklässlerin Zweite geworden. Absolut eine unglaubliche Leistung. Ich glaube, den Link zu dem Video, zu dem Lauf, packe ich hier auch nochmal in die Shownotes rein. Ist für mich tatsächlich auch eines dieser Highlights dieser Hallensaison, weil das ist natürlich außergewöhnlich. Das ist auch jeder, der das Video sieht und sich ein bisschen mit Sprint auskennt, ist sprachlos. Und auch nochmal, dass man das einordnen kann, dass sie da als Achtklässlerin hier im Finale bei den Frauen auch eine sehr, sehr starke Figur abgegeben hätte.
Ja, also krass, was da für ein Talent offensichtlich schlummert.
Ja.
In der 8. Klasse, da habe ich mich so gerade dem Laufen angenähert, aber da war ich weit entfernt von irgendwie einem Profibereich, um Gottes Willen. Also dürfte sehr spannend sein, ob wir sie noch durchkriegen bis in die aktiven Klasse. Ne?
Ja. Brutaler Start.
Halten wir mal einen Blick.
Ja, absolut. Aber dann würde ich an dieser Stelle vorschlagen, schauen wir mal auf das 60-Meter-Finale der Männer. Lynn, wie sah es denn da aus?
Ja, einige der Favoriten haben sich da leider selbst ins Aus befördert, würde ich sagen. Zum Beispiel Kedira Onoa, der musste wegen eines Fehlstarts schon sehr früh hier das Feld räumen. Auch Heiko Gussmann ist nicht im Finale angetreten, er hat verzichtet stattdessen. Und ja, deshalb kam es eigentlich zum Duell zwischen Robin Ganter und Kevin Kranz. Letztendlich hat sich Robin Ganter da durchgesetzt, hat Gold geholt in 6,56 Sekunden vor Kevin Kranz in 6,57 Sekunden. Und das sollte übrigens nicht die einzige Goldmedaille bleiben, denn auch am Sonntag gab es ja nochmal Gold über die 200 Meter für Robin Ganter. Also der ist ordentlich gut in Form.
Ja, da hätte ich tatsächlich auch nicht unbedingt mit ihm gerechnet über die 60 Meter. Er ist ja eher der 200 Meter Spezialist. Und dass er da mit so einer starken Zeit auf die Bahn kommt, das war für mich eine kleine Überraschung. Dann aber auch sehr, sehr stark Kevin Kranz. Ich hätte im Vorfeld tatsächlich so ein bisschen darauf spekuliert, dass Heiko Gussmann hier im Finale das Rennen macht. Aber er ist ja dann auch nicht angetreten, weil er im Prinzip so ein bisschen der, Überflieger über die 60 Meter in dieser Hallensaison war. Hat ja auch da beim ISTAF in Düsseldorf mit 6,56 Sekunden den Lauf für sich entscheiden können und da hat eine extreme Leistungsentwicklung in diesem Jahr an den Tag gelegt. Aber Meisterschaften sind ja dann auch immer nochmal was anderes und deshalb an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Robin Ganter.
Erinnert mich auch irgendwie ziemlich an die deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Da war es ein ähnliches Bild, weil auch da haben sich viele der Favoriten irgendwie schon frühzeitig verabschieden müssen aufgrund von roten Karten nach einem Fehlstart. Und dann sind irgendwie die Karten werden neu gemischt auf einmal im Finale. Ja. Das war sehr, sehr spannend.
Ja, das ist mit den Fehlstarts im Kurzsprint immer so eine Sache. Das in der Mittel- und Langstrecke, in der Langstrecke kommt es wahrscheinlich überhaupt nicht vor. Also, hast du schon mal einen Fehlstart in einem Langstreckenrennen erlebt?
Erlebt bestimmt schon, aber ich glaube, doch, habe ich erlebt tatsächlich. Also ich war nie selbst schuld, aber erlebt schon. Ja, ist total ungewöhnlich natürlich, vor allem, wenn man sich dann nochmal neu konzentrieren muss, nochmal neu Anlauf nehmen muss und ja, total ungewohnte Situation. Würdest du sagen, als Kurzsprinter muss man das auch so ein Stück weit riskieren irgendwie, um da gut wegzukommen? Oder reagiert man wirklich? Oder spekuliert man, wann geschossen wird?
Also manchmal ist es, wenn man den Starter kennt und so ein Gefühl und oft bei einem bestimmten Starter oder einer bestimmteren Starterin einen Lauf gemacht hat und man meint, man hat so ein Gefühl davon, ob sie oder er jetzt lange wartet zwischen fertig und dann dem Schuss, dann kann man es schon manchmal riskieren, sich vielleicht so in den Schuss reinfallen zu lassen, also einfach darauf zu spekulieren, dass der Schuss jetzt kommt. Aber ich habe das tatsächlich nie gemacht. Ich habe einmal einen Fehlstart gemacht bei einem 100-Meter-Sprint, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ich war da, sie sind die Pferde mit mir durchgegangen. Ich wollte einfach los und das hatte auch gar nichts mit dem Startkommando zu tun gehabt. Da war ich einfach da zu nervös, zu motiviert. Aber da war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe spekuliert und lass mich in den Startschuss reinfallen. Aber das gibt es schon manchmal. Wobei man muss halt wirklich extrem aufpassen und gerade auch bei Wettkämpfen, so wenn spätestens wenn dann elektronische Blöcke, die dann auch den Druck messen und die Reaktionszeit auf die Tausendstel messen, sollte man das eigentlich nicht machen, weil es ja dann auch immer die, ich sag mal, wenn du unter einer Zehntelsekunde dann reagierst, dann bist du ja auch raus. Es ist ja nachgewiesenermaßen möglich, so schnell zu reagieren, 0, also unter einer Zehntelsekunde zu reagieren. Man wird dann trotzdem rausgenommen. Deswegen sollte man es eigentlich nicht machen, aber es gibt verschiedene Sprintertypen und manche, ja, riskieren es einfach. Manchmal kann es halt auch klappen, aber manchmal geht es eben auch in die Hose. Mhm. Aber das ist, ja.
Es wurden ja nicht nur die 60 Meter flach entschieden am Samstag, sondern auch die 60 Meter über die Hürden. Wie sah es denn da aus, Benni?
Ja, da ging bei den Frauen Gold an Marlene Meyer vom TSV 04 Leverkusen. Sie kam nach 7,96 Sekunden ins Ziel. Rosina Schneider, dicht gefolgt, kam nach 7,97 Sekunden ins Ziel. Beide unter 8 Sekunden, was ja gerade bei den Frauen über die 60 Meter Hürden auch immer so eine magische Schallmauer ist. Und dementsprechend war die Freude bei beiden auch sehr, sehr groß.
Vor allem auch eine Schallmauer, die beide erst in dieser Saison das erste Mal gebrochen haben. Ne? Also ich finde gerade diese Hürdenmädels machen gerade richtig Spaß. Also allen voran Marlene Meyer natürlich, aber auch Rosina Schneider und auch Franziska Schuster, die Bronzemedaillengewinnerin, würde ich da noch mit aufnehmen. Die machen irgendwie Lust auf mehr und bringen auch wieder das Hürdenlaufen wieder zurück. Also gerade so Pamela Dütkewitsch-Emmerich war, glaube ich, so die letzte, die wir da groß hatten, auch auf internationalem Niveau. Und das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass wir auch die Hürden wieder häufiger sehen bei internationalen Meisterschaften.
Ist auf jeden Fall viel Talent vorhanden. Aber wie sah es denn bei den Männern aus?
Ja, da entschied Manuel Mordi das Rennen für sich in 7,58 Sekunden, gefolgt von Gregory Minot, 9,60 Sekunden. Auch das wieder ein sehr, sehr enges Finale auf jeden Fall, so wie wir uns das eigentlich wünschen. Und ja, da haben uns die Sprints auf jeden Fall nicht enttäuscht an diesem Wochenende.
Ein enges Finale gab es aber auch beim Stabhochsprung der Männer. Wie sah denn da am Ende des Tages die Platzierung aus?
Ja, es gab zwei Goldmedaillen tatsächlich für Torben Blech und Bokandalita Beere. Da musste ich auch erstmal ganz tief im Regelwerk kramen. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es ein Stechen gibt, aber die Kampfrichterinnen und Kampfrichter vor Ort waren natürlich besser informiert als ich zu Hause vorm Fernseher. Also zwei Goldmedaillen wurden vergeben und ja, das bei einer Höhe von 5,72. Das kann sich sehen lassen. Ich glaube, beide hatten sich so ein bisschen mehr vorgenommen, wenn ich das richtig rausgehört hatte in den Interviews. Also die wären gerne noch so ein bisschen höher gesprungen, aber vielleicht sehen wir das ja noch in dieser Hallensaison.
Eine, die sich aber in einer weiteren Sprungdisziplin sehr gefreut hat, war Bianca Stichling. Denn sie wurde jetzt, glaube ich, von vielen nicht unbedingt als Favoritin für den deutschen Hallenmeistertitel gehandelt. Doch sie überquerte die 1,90 Meter im ersten Versuch und ließ damit die Favoritin Imke Unnen hinter sich. Nach wirklich einer langen Verletzungspause kehrte sie damit ja wirklich sehr eindrucksvoll zurück und war dementsprechend in den Interviews danach auch mega happy.
Ja, ich kenne Bianca ja noch. Ich glaube, so ihr erster richtig oder ihr letzter richtig großer Auftritt war bei den Europameisterschaften 2022 in München. Und danach hatte sie wirklich 2 Jahre, die irgendwie von einer Verletzungspause geprägt waren. Und dann so wieder zurückzukommen mit einem deutschen Hallenmeistertitel ist natürlich umso schöner.
Ja, absolut. Dann weiß man auch, wofür man das ein oder andere Jahr dann doch mehr gekämpft hat als sonst. Dann würde ich aber vorschlagen, belassen wir es auch beim zweiten Tag der deutschen Hallenmeisterschaften und schauen, was heutigen Sonntag, dem dritten Tag, alles noch so passiert ist.
Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den 800 Metern der Männer. Da ging einer der Favoriten, Malik Skupin-Alpha, sehr früh in Führung, scheint sich da aber so ein bisschen verpokert zu haben. Dem ging am Ende so die Energie aus, das hat ihn die entscheidenden Körner gekostet. Auf der Zielgerade setzt sich da Luis Oberbeck durch, wird deutscher Hallenmeister und der war am Ende im Interview relativ überrascht, dass Malik Skupin-Alpha es da so schnell gemacht hat, aber hat dieses Tempo natürlich dankend angenommen, nimmt also die Goldmedaille mit und Silber geht an Alex Stepanov, der ist ja als Titelverteidiger angereist, konnte dann aber auf der Zielgerade wirklich gar nicht mehr folgen und Luis Oberbeck ist da dem Ziel entgegengestürmt. Bei den 800 Metern der Frauen musste Jana Becker so die Bürde der Favoritenrolle tragen und die wurde dem aber absolut gerecht, also auf der Schlussrunde kam da niemand mehr an sie ran. Sie gewinnt Gold und ist ja auch noch eine verdammt junge Athletin. Wir haben sie letztes Wochenende noch gesehen mit ihrem Hattrick über die 800 Meter bei den deutschen Jugendhallenmeisterschaften. Also da gab es jetzt 3-mal Gold in Folge für sie. Aber ich glaube, dieses Gold gerade bei der aktiven Klasse zählt nochmal umso mehr. Silber ging dann an die Lokalmatadorin Carolina Haas. Auch sie ist ja noch eine Jugendliche, also noch eine Nachwuchsathletin. Und auch die konnte dann hier vor heimischem Publikum richtig überzeugen. Und Bronze ging an Nele Wessel. Ich glaube, das ist so ein bisschen Wiedergutmachung nach dem unglücklichen vierten Platz bei die 3000 Meter.
Ja, und dann noch der Vollständigkeit halber auf Platz 4, Alisa Schmidt. Sie ist ja nach der vergangenen Saison von den 400 auf die 800 Meter umgestiegen. In unserer letzten Folge mit ihr hatte ich mich auch mit ihr so ein Stück weit darüber unterhalten, ob sie sich das denn nicht mal vorstellen könnte, weil sie ja ursprünglich auch von den 800 kommt. Gesagt, getan. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, dieser Wechsel von, sagen wir mal, man ist 200 Meter Sprinter, wechselt dann auf die 400 oder der Wechsel von 400 auf die 800 birgt auch immer eine große Herausforderung und vielleicht auch Risiken mit sich. Wie schafft man es, diese anderen Belastungen da umzusetzen und dann fast aufs Treppchen zu laufen bei den ersten Hallenmeisterschaften in der neuen Disziplin, ist, glaube ich, auch was nochmal erwähnenswert ist.
Ja, ich glaube, Alisa hatte sich das so ein bisschen leichter vorgestellt, auch diese Umstellung. Aber es ist ja nicht nur das Training, was natürlich deutlich ausdaueraffiner dann auf einmal gestaltet wird, sondern eben auch die Wettkämpfe. Das ist man ja als 400-Meter-Läuferin nicht unbedingt so gewohnt. Sie vielleicht schon von den Staffeleinsätzen, keine Frage. Aber gerade die 800 Meter sind dann nochmal deutlich taktischer und nochmal von mehr Rangeleien geprägt. Das hat man auch bei diesen deutschen Hallenmeisterschaften definitiv gesehen.
Ja, Lynn, wo wir gerade bei der kürzesten Distanz der Mittelstrecke eingestiegen sind, gehen wir weiter mit der Mittelstrecke. 1500 Meter bei den Männern und den Frauen. Wie ging es denn da aus?
Ja, wir starten einfach mal mit den Männern und einem Startzielsieg für Marius Probst. Ich glaube, das war eine echte Machtdemonstration. Der hat da schon sehr früh, glaube ich, die Luft nach vorne gesucht und da ist erstmal wirklich niemand hinterhergegangen. Marvin Heinrich hat sich dann so ein bisschen bemüht, diese Lücke zu schließen, musste aber am Ende diesem hohen Tempo einfach Tribut zollen und dann hat Marius das von vorne weg sehr gut gelöst. Dahinter war es Karl Bebendorf tatsächlich, der nach einigen Fehlern im Vorlauf dann ein deutlich besseres Rennen im Finale gezeigt hat und sich da Silber sichern konnte. Und auf Platz 3 dann Max Torwart, also die zweite Medaille an diesem Wochenende nach Gold über die 3000 Meter, jetzt auch noch Bronze über die 1500 Meter. Also dieser Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hatte er sich, glaube ich, auch vorgenommen, dass zwei Medaillen werden sollen. Aber natürlich ist das gerade auf dieser kürzeren Strecke dann doch nochmal eine andere Herausforderung, wenn man da vor allem auf die Experten trifft. Und bei den Frauen ging es dann deutlich spannender, vielleicht auch so ein bisschen enger zu. Lea Meyer hat da sehr lange die Führungsarbeit geleistet, so wie sie es eigentlich auch mag, von vorne weg wirklich ihren Stiefel durchgedrückt, damit sie auch freie Sicht hat und vor allem ihren Schritt einfach so durchziehen kann. Hat sie auch schon bei den 3000 Metern genauso gelöst, als sie da zu Gold gelaufen ist. Dann lag Maaike Kohlberg tatsächlich eingangs der letzten Runde noch auf Platz 4 und zog dann wirklich an all ihren Kontrahentinnen vorbei. Vorbei an Lea Meyer, an Yolanda Kalabis und Elena Burkhardt hat sie alle stehen lassen. Und es war ja für sie auch so ein bisschen Ausflug. Wir sehen sie ja normalerweise über die 800 Meter, wo sie echte Spezialistin ist, auch in dieser Hallensaison schon rangelaufen an die 2-Minuten-Marke. Also wirklich absolut Chapeau. Dann konnte sie ihren ersten Hallenmeistertitel über die 1500 Meter einheimsen. Dahinter ging Silber an Elena Burkhardt, wie schon über die 3000 Meter, also Doppelsilber für sie. An diesem Wochenende dritte wurde Yolanda Kalabis und vierte dann Lea Meyer. Die hatte schon gesagt, gerade diese 1500 Meter liegen ihr jetzt nicht hundertprozentig, aber sie wollte einfach ihre Tempohärte testen und auch so ein bisschen raus aus ihrer Komfortzone. Ich glaube, dafür hat sich dieser Ausflug nach Dortmund gelohnt.
Ja, definitiv. Training unter Wettkampfbedingungen. Das ist auch so ein Schlagwort aus einer der letzten Folgen. Und ich habe hier auch nochmal die Rundenzeiten auf. Und da du hast den Spurt von Maaike Kohlberg angesprochen, die letzte Runde in 31:61. Also das ist dann schon enorm, gerade auch, wenn man dann schon so viel Distanz in den Beinen hat. Also das ist dann auch die Frage, ob dann noch wirklich jeder so mitziehen kann.
Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber generell diese ganzen Laufdisziplinen stehen für mich so ein bisschen im Zeichen des Testens. Also Lea Meyer haben wir jetzt nach ihrem 3000-Meter-Titel noch über 1500 Meter gesehen, was ja nicht ihre Paradedisziplin ist. Nele Wessel auf den 800 Metern gesehen, eine kürzere Distanz. Maaike Kohlberg dafür auf den 1500 Metern und Alisa Schmidt gerade in ihrem Umstieg über die 800 Meter. Also irgendwie mal alles durcheinander gemischt, fand ich aber sehr erfrischend.
Ja, ist glaube ich auch aus Athletinnen-Sicht einfach mal was Angenehmes, so aus diesem, ich sag mal, festen Strukturen vielleicht so ein Stück weit auszubrechen, vielleicht weil man sich auch nicht ganz so viel Druck machen muss und es werden halt auch einfach dadurch neue Reize gesetzt, das muss man ja auch sagen. Also das ist ungewohnt für den Körper und ist dann auch aus Trainingssicht nicht das Schlechteste, mal sowas zu machen.
Mhm. Zwei technische Disziplinen haben wir aber noch, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit beim Laufen waren. Vor allem beim Dreisprung der Männer. Den konnte Max Hess für sich entscheiden, ist da, glaube ich, seiner Favoritenrolle mehr als gerecht geworden. Wieder ein 17-Meter-Sprung und war da einfach unantastbar. Also das war eigentlich nach seinem ersten Versuch schon relativ klar, dass der deutsche Meistertitel nur über ihn gehen kann. 17 Meter auch wieder eine sehr solide Leistung für ihn. Er hat ja in dieser Hallensaison schon gezeigt, dass er auch über die 17 Meter springen kann. Es war tatsächlich ein ungültiger Versuch dabei, der so in Richtung 17,30 Meter geht. Ich glaube, das ja, hält er sich dann irgendwie nochmal warm für die Hallen Europameisterschaften und dann hoffen wir nochmal auf ein bisschen weitere Sprünge.
Ja, wenn Max Hess bei deutschen Meisterschaften in der Startliste auftaucht, ist er für mich eigentlich schon, oder ich glaube für die meisten, immer ein Favorit für den Titel und auch für einen relativ sicheren Titel. Also da die Wettquoten wären da wahrscheinlich nie so besonders hoch. Ähnlich, finde ich, verhält es sich im Weitsprung der Frauen, wenn Malaika Mihambo in der Startliste auftaucht. Für sie war es aber heute nicht so einfach, wie man sich das im Vorfeld der deutschen Meisterschaften hätte vorstellen können. Was gibt es denn zu diesem Wettkampf zu berichten?
Ja, ich fand es deutlich spannender, als ich erwartet hatte, weil vor allem Mikael Asani ihr da wirklich die Stirn geboten hat. Und die hat da ordentlich mitgemischt, lag auch sehr lange in Führung. Letztendlich konnte Malaika es dann doch natürlich für sich entscheiden. Hinten raus wieder, wenn der Druck steigt. Ich glaube, das ist was, was ihr einfach liegt, diese Drucksituationen, mit denen sie einfach am besten umgehen kann. Das hat sie auch schon bei internationalen Meisterschaften mehr als einmal unter Beweis gestellt. Und dann musste Mikael Asani da doch wieder verdrängt werden auf den Silberrang. Aber ich fand es deutlich spannender als erwartet, ja.
Ja, absolut. Und diesmal auch wieder dann mit dem normalen Absprungbalken, also auf bekannten Terrain nach dem Ausflug vom ISTAF. Und ich würde vorschlagen, so schließt sich auch der Kreis für unsere aktuelle Zusammenfassung der diesjährigen deutschen Hallenmeisterschaften. Alle Disziplinen immer reinnehmen ist wahrscheinlich schwierig, aber ich denke, wir haben damit die größten Highlights aus den vergangenen 3 Tagen aus Dortmund zusammengefasst. Lynn, was steht bei dir jetzt kommentatorinnen-technisch in den nächsten Wochen noch an?
Meine Hallensaison habe ich tatsächlich jetzt abgehakt. Das war es erstmal für mich mit Karlsruhe und Dortmund eine sehr kurze Hallensaison für mich. Es geht dann weiter bei den deutschen Langstrecken- und Langstaffelmeisterschaften. Die werden ja dieses Jahr Anfang Mai in Hamburg ausgetragen und da mache ich einfach mal quasi eine Deutschland-Tour von Stuttgart nach Hamburg, aber ich freue mich sehr darauf.
Für die Leichtathletik-Hallensaison war es das aber jetzt tatsächlich noch nicht, denn es stehen in diesem Winter oder Frühling noch einige Highlights an. Zum einen die Hallen-Europameisterschaften. Wir haben heute schon das ein oder andere Mal über die Normen gesprochen. Vom 6.3. geht es da los und dann noch 2 Wochen später die Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing in China, auch noch ein Highlight. Dann schon, ja, wirklich, ich glaube, sehr, sehr knapp dann auch für die Freiluftsaison. Dann vom 21.3. geht es dann da los. Und ich glaube, für die Athletinnen und Athleten, die daran teilnehmen, wird die Pause dann hin zur Freiluftsaison recht kurz, weil dann im April geht es dann auch schon wieder richtig los. Aber Lynn, ich hoffe, wir hören uns vorher nochmal für weitere Folge. Wir haben die einzelnen Highlights jetzt nochmal angesprochen und dann an dieser Stelle noch eine schöne Woche und bis bald.
Danke gleichfalls. Bis dann, Benni.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.